Heute zu Gast der deutsche Tennisstar Alex Zverev.
Letztes Jahr, als ich mein eigenes Management aufgemacht habe, habe ich mich viel damit beschäftigt, auch wie Dinge überhaupt funktionieren, wie überhaupt was läuft. Davor hatte ich nicht mal Ahnung, wie Banken funktionieren, so mehr oder weniger. Ne? Ich wusste, okay, ich habe ein Bankkonto und der Bank und ich habe ein Bankkonto und der Bank. Ich muss dann irgendwie einmal im Monat dem was überweisen und dem was überweisen und das war's. Ich hatte keine Ahnung, wie was funktioniert. Let's go!
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Es folgt ein kurzer Hinweis für alle OMR-Festivalbesucher, insbesondere die, die im B2B- oder Industriekosmos aktiv sind. Wie ja alle Podcast-StammhörerInnen wissen, nutzen wir bei OMR schon seit längerem SalesViewer und weisen ja auch gerne hier darauf hin. Damit generieren wir wirklich zahlreiche B2B-Leads für uns und unsere verschiedenen Aktivitäten. Wer bislang SalesViewer noch nicht genauer selber unter die Lupe nehmen konnte, der kann das jetzt demnächst nämlich auf dem Festival tun. Und zwar gibt es dort einen Gemeinschaftsstand von SalesViewer mit OMR Reviews, wo unter anderem auch der neue OMR Viewer präsentiert wird. Ein Tool für unsere Kunden von OMR Reviews. Das Ganze findet statt in der Halle A1 am Stand C11. Und noch mehr SalesViewer am zweiten Eventtag spricht der Gründer von SalesViewer, der Benny, auf der Blue Stage über spannende B2B Best Practices. Also da kann man auch nochmal SalesViewer kennenlernen. Ansonsten natürlich alle Infos im Netz oder in Halle A1 am Stand C11. Zurück zum Podcast. Es gab in den letzten Wochen und Monaten die Chance, mit einigen der größten deutschen aktiven Sportstars überhaupt zu sprechen. Angefangen mit Toni Kroos, Dennis Schröder, Marco Reus, jetzt Alex Zverev. Und ich finde, es passt extrem gut zum OMR-Podcast, denn so Sportstars heute sind ja zwangsläufig in sich selbst schon Digitalunternehmer, häufig Influencer, häufig Investoren und im Falle gerade von Tennisspielern ja irgendwo auch Models. Denn der Tennisplatz, da haben wir auch drüber gesprochen, ist ja ein moderner Catwalk, ein moderner Laufsteg. Es gibt immer die berühmten Deals mit Luxusuhrenmarken. Alles haben wir besprochen mit dem Alex Zverev. Worüber wir übrigens nicht gesprochen haben, ist sein Privatleben in allen Facetten. Da gibt es ja eine Beziehung, über die viel berichtet wird. Da gibt es auch Vorwürfe aus der Vergangenheit, über die ab und zu berichtet wird. Alles haben wir bewusst ausgelassen. Wir haben uns über die sportlichen und geschäftlichen Themen, wie es bei uns immer so üblich ist, darauf haben wir uns konzentriert. Und ich fand es total interessant zu hören, welchen Weg er gegangen ist, wie er diese Tenniswelt aktuell so sieht, wie er sich selber darin sieht, auch wie er offen darüber spricht, dass er auch viele Jahre lang vielleicht gar nicht gut beraten war, dass selber viel zu spät gemerkt hat. Er war wirklich total offen und hat auch mein persönliches Bild nochmal ganz stark verändert. Ich hatte ihn vorher aus der Außenwahrnehmung anders wahrgenommen als nach dem Podcast, kann ich wirklich so sagen. Was übrigens auch leider der Fall war, ist, wir haben den Podcast aufgenommen, als er noch Nummer 2 in der Welt war. Danach kam dann das Finale der US Open, dann waren die US Open, an denen er nicht mitspielen konnte, vorbei und ist dann nur noch Nummer 5 der Welt. Immer noch natürlich absolute Weltklasse, aber aufgrund einer Verletzung, die er bis heute anhält, kann er aktuell nicht spielen, auch nicht am Davis Cup teilnehmen. Als wir das Ding aufgenommen haben, dachten wir, er würde jetzt vielleicht den Davis Cup spielen, aber stellt sich raus, er kann immer noch nicht spielen. Hoffentlich in den nächsten Wochen oder Monaten wieder eingreifen. Erstmal gute Besserung auf diesem Wege, aber damit rein ins Gespräch mit Alex Zverev und achtet darauf, eine WhatsApp-Gruppe aus Monaco war mein persönlicher Höhepunkt. Auf geht's. Moin.
Ja, guten Tag.
Erzähl mal, ist irgendwie Hamburg für dich schon Heimat, ne?
Hamburg ist die Stadt, wo ich groß geworden bin, wo ich geboren bin, wo ich aufgewachsen bin. Also ich bin hier zur Schule gegangen. Ich habe hier mein ganzes Leben lang gelebt. Also es ist schon die Stadt, wo die Heimat für mich ist. Deswegen ist es immer besonders, zurückzukommen, ist immer besonders, irgendwie hier zu spielen und irgendwie auch einfach mal da zu sein, ne?
Ist dir aufgefallen, dass in den letzten Tagen so in Hamburg besondere Sachen passiert sind in Bezug auf die Ehrenbürger unserer Stadt hier?
Ich bin tatsächlich erst gestern angekommen.
Ist ja einer verstorben? Uwe Seeler war Ehrenbürger?
Das weiß ich, aber das ist ja nicht vor ein paar Tagen, das ist ja schon vor ein paar Wochen passiert.
Und Udo Lindenberg ist Ehrenbürger geworden.
Habe ich auch gehört. Uwe Seeler, absolute Sportlegende. Ich glaube, die größte Sportlegende, die wir in Hamburg haben. Ne? Also das muss man auch wirklich so sagen.
Hatten, ist ja nicht mehr da. Deswegen, ich habe mich gefragt,
hatten.
Wer könnten denn die Neuen sein?
Ja.
Und dann denkt man sich, okay, so was gibt's denn für Weltstars? Und auf einmal denkt man, okay, rein theoretisch irgendwie, du bist
ja,
der Olympiasieger.
Ich bin noch in meiner Karriere. Ich bin noch mittendrin. Ne? Also es ist schon mal, glaube ich, noch mal was anderes, wenn du schon fertig bist mit deiner Karriere. Dann kann man zurückblicken und sagen, oh, das habe ich erreicht, das habe ich nicht erreicht und so weiter und so fort. Bei mir ist es immer noch so mittendrin. Deswegen, ich sehe mich nicht als Legende. Ich sehe mich nicht irgendwie als großartigen Superstar aber oder noch was. Also,
du bist im goldenen Buch der Stadt.
Das bin ich schon.
Nach dem Olympiasieg war das, ne?
Nach dem Olympiasieg letzten Jahr, ja.
Und du hast angefangen hier im UAC, also dem Club im Hamburger Norden, eigentlich bekannt als einer der besten deutschen Hockeyvereine, ne?
Ja, ja, Hockey war auch immer die Nummer 1 Sportart, ne? Also ich habe auch früher Hockey gespielt. Meine Jugendmannschaft ist auch wirklich deutscher Meister geworden.
Wir waren, Moritz Fürst und so, ne?
Genau, ja, der ist ja viel älter als ich, der ist ja mehr im Alter von meinem Bruder. Ich glaube, der ist sogar älter als mein Bruder. Aber der hat auch früher bei meinem Vater Tennis trainiert, lustigerweise. Also ich kenne ihn sehr, sehr gut. Wir kennen seine ganze Familie sehr, sehr gut auch. Ist mein Heimatverein. Ich bin dort quasi geboren, auf den Tennisplätzen dort.
Aber Hockey, was sagen, hast du irgendwann aufgehört? Also
Ich habe mit zwölf Hockey und Fußball aufgehört. Ich habe tatsächlich 3 Sportarten gespielt, bis ich 12 Jahre alt war. Und dann hatte ich einfach die Zeit nicht mehr, weil ich wollte mich wirklich auf eine Sportart konzentrieren, auf Tennis. Und bin ich irgendwann nicht mehr zum Training gegangen, hatte ich einfach nicht mehr die Zeit für die Punktspiele und so weiter. Deswegen habe ich dann aufgehört.
Aber war dann mit 12 so ein bisschen schon klar, okay, im Tennis, das könnte auf jeden Fall mal richtig gut werden?
Klar ist nie was, ne? Also ich war talentiert, ich war gut, aber ich war jetzt nicht einer der Besten in Europa. Ich war jetzt vielleicht Nummer 5, Nummer 6 in Europa oder sonst
was.
Mit 12, mit 13, 14 war ich auch Nummer 6, Nummer 7 in Europa in meinem Jahrgang, ne? Aber ich war nie Nummer 1, ich war nie Nummer 2. Das hat sich dann irgendwie später so ein bisschen entwickelt und ich glaube auch durch die Hilfe von meinen Eltern und durch die Hilfe von meinem Bruder auch. Später dann einfach habe ich einfach gesehen, wie das Profileben funktioniert. Und das hat mir, glaube ich, auch schon sehr geholfen.
Ich meine, hat Hamburg dir ein bisschen geholfen? Weil als du 17 warst, habe ich gesehen, da hast du ja Wildcards gekriegt, hier bei einem Turnier in Hamburg zu spielen. Und das war dann sozusagen das Ticket, nicht so die ganz kleinen Turniere spielen zu müssen, sondern relativ schnell groß einsteigen
zu können. Das war so ein bisschen der Anfang. Also ich bin von 300 auf der Welt auf 130 in der Welt gegangen. Innerhalb von einer Woche. Ich habe die Halbfinale in Hamburg gespielt, natürlich.
Mit 17?
Mit 17 mit einer Wildcard hier in diesem Stadion. Das war schon was Besonderes, ne? Also auf einmal war wirklich die ganze Stadt Hamburg so ein bisschen Tennis interessiert zum ersten Mal seit Jahren wieder. Und das war schon schön zu sehen. Und für einen 17-Jährigen war alles so ein bisschen so, wow, ich spiele das erste Mal im großen Stadion, ich spiele das erste Mal vor einem riesen Publikum. Das war schon besonders, würde ich sagen. Was mir extrem geholfen hat, wie schon gesagt, dass mein Bruder Profi war vor mir und dass ich die ganze Turnierwelt schon miterlebt habe, dass ich schon die ganze Profiwelt auch miterlebt habe und genau wusste, wie was funktioniert. Das, glaube ich, im jungen Alter vor allem hat mir sehr geholfen.
Wie weit ist denn jetzt für dich Tennis am Ende ein Business auch, dass du Entscheidungen triffst auf Basis von ja so Geschäftsentscheidungen? Oder das Turnier spiele ich, weil da gibt es irgendwie gute Preisgelder oder da ist besonders viel TV-Coverage oder irgendwie.
Ja, ich denke, wie jeder andere Sportart auch, ist Tennis einfach ein Business. Ne? Also man sieht ja immer nur das, was auf dem Tennisplatz passiert. Im sportlichen Leben und auch im Businessleben. Man sieht ja auch nur wirklich, okay, man spielt ein Match von 2 Stunden und dann denken alle, man geht nach Hause, hat ein Bier abends und geht dann irgendwie schlafen. Das passiert nicht so. Die Vorbereitung und alles, was nebenbei passiert, das passiert schon Monate vorher. Ne? Also du entscheidest ja auch teilweise 6 Monate vorher, zu welchem Turnier du fährst, zu welchem Turnier du nicht fährst. Das sind ja immer Verhandlungen da. Das sind ja immer Gespräche da mit verschiedenen Turnieren, mit verschiedenen Sponsoren, mit verschiedenen Firmen, wo was passiert. Deswegen.
Und wie ist die Balance zwischen Sportentscheidung und Businessentscheidung? Wie würdest du sagen, ist so die
Prozentuale? Ja, also bei den meisten Tennisspielern ist es ja so, man hat einen Manager und der entscheidet alles für dich. Dir wird immer nur gesagt, okay, du fährst an dem Tag dahin, du hast diese Appearance, du hast dieses Interview und das war's. Bei mir war es nicht anders früher. Bei mir war es genau so, aber ich habe dann irgendwann die Entscheidung getroffen, Anfang letzten Jahres, dass ich gesagt habe, ich möchte alles in meine eigene Hand nehmen und habe mein eigenes Management bekannt gegeben, habe es geöffnet mit meinem Bruder und mit Sergej Bubka und einfach nur, um alles in die eigene Hand zu nehmen, weil ich wollte nie einfach nur ein Passagier in meiner eigenen Karriere sein und das passiert halt mit einem Management, wo du eigentlich keine Influence hast. Deswegen, jetzt ist es ja schon so, dass ich meine Karriere voll und ganz in meinen eigenen Händen habe, mit Hilfe natürlich von anderen.
Und wie denkst du darüber nach, also jetzt, wo du selber entscheiden kannst, also was hat für dich die höchste Priorität oder wie sieht da die Verteilung?
Ja, zuerst mal haben wir natürlich gesagt, was ein Riesenunterschied war, dass Deutschland für mich sehr, sehr wichtig ist, dass ich mit den deutschen Menschen, sag ich mal so, mich als eins fühlen möchte. Ich möchte, dass die deutschen Leute, das deutsche Publikum auch mich besser kennenlernt. Das war eine riesige Umstellung zu dem Management davor, das ich hatte. Ich wurde immer als Weltstar gesehen, dem Deutschland eigentlich egal sein kann. so mehr oder weniger, was mich so ein bisschen gestört hat. Aber wie schon gesagt, ich hatte kein Sagen, was das angeht. Ich habe immer nur gemacht, was mir gesagt wurde, was auch okay war im jungen Alter. Dann das Zweite, was ich sehr geändert habe, unterschreibe mit Firmen jetzt nicht nur wegen des Geldes. Das war früher auch, klar, wenn ein Manager dahinter steht, wenn eine große Firma dahinter steht, war es immer früher so, wer das meiste Geld zahlt, dann bekomme ich halt die meisten Prozente davon, oder nicht ich, sondern mein Manager bekommt die meisten Prozente davon, macht für ihn am meisten Sinn. Jetzt bin ich schon seit letztem Jahres schon mehr der Typ, der auch Firmen mit aufbauen möchte. Ich habe 2 eigene Firmen mit Eisbein und Improver.
Was machen die?
Einmal ist es ein virtuales Trainingssystem, das deine Gehirnsteuerung macht, also Neuroathletik-Training mit einer Virtual Reality-Brille.
Und was ist die zweite Firma? Du meinst gerade, es gibt zwei.
Und die zweite Firma ist Eisbein.
Das klingt deutsch.
Ja, klingt sehr deutsch. Ist auch eine deutsche Firma. Und da haben wir uns gedacht, okay, was machen die Athleten immer nach dem Training? Was machen viele für Recovery? Per Mertesacker hat mal diesen bekannten Satz mit der Eistonne gesagt, ja, ja. Ich gehe jetzt 2 Tage in die Eistonne, ja. Und dann sprechen wir später drüber. Da habe ich mir gedacht, okay, aber das muss ja auch irgendwie besser gehen, ne? Und dann haben wir halt eine Recovery-Hose erstellt, wo du die Temperatur von der Hose mit Wasser auch, mit Flüssigkeit, die aber nicht deine Haut berührt. Das ist der große Unterschied, weil bei der Eistonne ist immer noch die Gefahr, dass du eine Erkältung bekommen kannst, dass du irgendwelche Infektionen bekommen kannst und so weiter und so fort. Und bei der Hose ist es so, du kannst die Hose einstellen von 20 bis 3 Grad.
Ach, das ist auch die Hose, die du bei Instagram, da gibt es ein Bild,
genau.
Wo du die anhast.
Genau, und da kannst du halt einstellen, wie kalt du sie haben willst, da kannst du einstellen mit wie das Wasser fließt, da kannst du einstellen, wie lange du auch dort drin sitzen bleiben möchtest und so weiter. Und das finde ich einfach, ist einfach ein Fortschritt von dieser Eistonne, ne? Und das können auch Menschen, die zum Beispiel eine OP gehabt haben, die jetzt eine Hüft-OP gehabt haben oder die jetzt eine Knie-OP gehabt haben. Im Krankenhaus kannst du denen ja nicht sagen, okay, du setzt dich jetzt eine halbe Stunde in die Eistonne, das geht ja nicht. So, und mit der Hose kannst du ja trotzdem kontrolliert die Recovery für diese Menschen durchführen.
Und du hast noch eine andere Firma gegründet, habe ich zumindest gesehen, Tiebreak Ventures, also ein Vehikel,
genau.
Das dann auch wiederum in andere
Firmen ist. Das ist mit meinem Bruder und noch einem Businesspartner zusammen. Das ist einfach für uns, wir wollen alle Geld verdienen, das brauchen wir gar nicht darüber reden. Jeder Mensch möchte Geld verdienen, aber wir möchten Geld verdienen mit einem anderen Weg. Wir möchten investieren und mit Firmen zusammenarbeiten, die die Welt auch verändern. Das heißt, Naturschutz, irgendwelche neuen Ökosysteme, irgendwelche Fortschritte, die einfach die Welt macht. Nicht nur jetzt zum Beispiel, okay, wir investieren jetzt in Öl und Gas, damit verdienen wir jährlich so und so viel Prozente, wenn wir da damit investieren, sondern wir möchten in Firmen investieren, die wirklich wir das Gefühl haben, die Welt zum besseren Ort macht.
Okay, wie eng bist du da dran? Also ich meine, neben der Sportkarriere jetzt sozusagen, bist du schon richtig aktiver Investor oder Angel oder wie man das nennen möchte?
Ja, mir macht es aber auch Spaß. Ich habe das oft gesagt, ich war, seit ich 15 Jahre alt bin, wie schon gesagt, einfach nur ein Passagier in meiner Karriere. Ich habe nie richtig mitbekommen, ich habe nie richtig verstanden, was überhaupt mit mir gemacht wird. Ne? Bis ich halt selber das alles in meine eigene Hand genommen habe. Und es macht mir auch wirklich riesen Spaß, das so zu kontrollieren. Natürlich habe ich Leute, die mir helfen. Natürlich habe ich andere Partner. Natürlich habe ich auch in meinem Management Leute, die mir einfach helfen. Ne? Weil am Ende des Tages, ich muss ja auch noch Tennis spielen. Also ich trainiere 8 Stunden am Tag. Ich kann jetzt nicht noch 10 Stunden am Tag irgendwelche Businesspläne machen.
Aber hast du dich mit Business schon mal so richtig beschäftigt? Also am Ende ist es ja auch irgendwie, man muss ja das einmal lernen, wie Tennis. Also man guckt sich an, was ist Umsatz, was sind Kosten, wie ist Ergebnis, wie wachsen Firmen mit solchen, du guckst ja tiefer rein.
Ja, dafür haben wir ja in den Tiebreak Ventures die dritte Person, die ein Master's Degree hat in Business auch. Und ich habe mich jetzt auch in den letzten 4 Monaten, 3,5 Monaten seit der Verletzung, habe ich mich viel damit beschäftigt, habe ich auch viel gemacht und letztes Jahr auch. Letztes Jahr, als ich mein eigenes Management aufgemacht habe, habe ich mich viel damit beschäftigt, auch wie Dinge überhaupt funktionieren, wie überhaupt was läuft. Davor hatte ich nicht mal Ahnung, wie Banken funktionieren, so mehr oder weniger. Ne? Ich wusste, okay, ich habe ein Bankkonto und der Bank und ich habe ein Bankkonto und der Bank. Ich muss dann irgendwie einmal im Monat dem was überweisen und dem was überweisen und das war's. Ich hatte keine Ahnung, wie was funktioniert.
Bist du inspiriert worden von auch anderen Athleten? Ich meine, es gibt ja LeBron James oder Steph Curry, die das im großen Stil machen.
Nicht mal das. Ich wurde inspiriert, wie schon gesagt, ich hatte ja Riesenprobleme mit meinem Management früher. Ne? Also ich war auch vor Gericht jahrelang mit meinem Management. Das Gericht habe ich auch gewonnen. Und da hatte ich auch schon das Gefühl, dass ich nicht, also mir gegenüber, man sich nicht fair benommen hat. Und das hat mich mehr motiviert. Ich wollte wirklich verstehen, wie was funktioniert, weil am Ende des Tages, ich hatte keine Ahnung. Ich war einfach nur ein Tennisspieler, das war's. Mehr von Alexander Zverev gab es nicht. Und jetzt verstehe ich schon, wie halt Dinge funktionieren mehr.
Aber sagen wir mal so, im Tennis ist ja so eine ganz große Benchmark, ist irgendwie Roger Federer und der macht das ja auch schon seit längerem, dass der sozusagen krasse Investments macht, hier diese Schuhmarke On und so, das wirst du wahrscheinlich schon beobachtet haben.
Bei ihm ist es ja auch noch so, also wenn er Investment macht, glaube ich, bekommt er es immer für ein Viertel des Preises, mehr oder weniger.
Absolut, einfach nur, wahrscheinlich.
Klar, die Firma On, die ist unglaublich gestiegen, seitdem Roger Federer Teilinhaber der Firma ist. Aber ich glaube auch, dass sie gestiegen ist wegen Roger Federer. Ne? Also ich glaube, das ist schon macht schon einen Riesenunterschied, ob jetzt Roger Federer mit Nike-Schuhen oder On-Schuhen auf den Tennisplatz geht. Genauso wie als er von Nike zu Uniqlo gegangen ist. Das war ein Riesenboom, nicht nur in der Tenniswelt, sondern generell in der Welt von Sportmarken und Sportbrands. Deswegen, alles, was Roger Federer anfasst, wird immer einen Rieseneffekt haben. Deswegen glaube ich, ist es immer so, klar, er verdient dann extrem viel Geld damit, er macht die richtigen Decisions, sag ich mal so, aber er macht sie auch zu einem richtig guten Preis. Das muss man auch nicht vergessen.
Ist es im Tennis nach wie vor so eine krasse Hierarchie, wo eigentlich, obwohl du jetzt ja die Nummer 2 der Welt bist, technisch gesehen, und Olympiasieger, also auch schon krass erfolgreich, guckt man immer, okay, Roger Federer, Nadal, Djokovic, das ist ja schon noch so gefühlt
eine andere Liga. Das ist ein anderes Level, ne? Also, ich meine, wenn jemand 22 Grand Slams gewinnt oder 20 Grand Slams gewinnt, das ist, also davon bin ich noch weit entfernt, sag ich mal so. Ne? Mhm. Das sind die besten Tennisspieler, die besten Sportler vielleicht aller Zeiten. Also das darf man nicht vergessen. Das ist ein
Michael Jordan. Denk mal nach, wenn man gegen spielt. Also wenn man gegen spielt, denkst du darüber nach?
Ja, dann möchtest du gewinnen. Also das habe ich auch ein paar Mal schon geschafft, sag ich mal so. Ja. Also gegen die Spieler habe ich immer gute Matches. Ich sage jetzt nicht, dass ich immer gewinne, aber ich habe immer gute Matches. Aber das sind schon, wenn man jetzt auch über die Businesswelt spricht, mit einem Michael Jordan will jeder was zu tun haben. Mit einem Roger Federer will auch jeder was zu tun haben. Das ist einfach nur auch vom Sportlichen gesehen, das ist einfach wirklich ein anderes Level noch.
Es gibt ja so ein paar Sportler, mit denen du also rumhängst, die gar nicht Tennis spielen. Also zum Beispiel, mir ist aufgefallen, Jimmy Butler, NBA-Star, Miami Heat. Wie kommt das?
Er liebt Tennis, ich liebe Basketball. Wir haben uns das erstmal kennengelernt in Wimbledon. Kam mal zu einem von meinen Matches und so hat das irgendwie angefangen. Dann war ich, dann war er bei ganz vielen Turnieren. Er war bei den US Open, beim Laver Cup bei mir und so weiter und so fort. Dann war ich bei ihm in Miami in der Woche lang, haben wir zusammen trainiert, teilweise auch. Das entsteht einfach, weißt du, dieser Kontakt zwischen Sportlern entsteht halt einfach oft, weil das Interesse an den anderen Sportarten ist halt einfach da. Ich liebe Basketball, ich liebe die Miami Heat. Miami Heat ist meine Mannschaft.
Nicht Mavericks, obwohl Nowitzki da war.
Nee, auch lustiger. Ich kenne Dirk auch und ich liebe Dirk. Also, er ist einer der tollsten Typen auf der Welt. Aber als Dallas gegen Miami gewonnen hat, war ich schon enttäuscht. Sag ich mal so. Darf man als Deutscher nicht sagen. Aber das entsteht halt, ne? Dieser Kontakt zwischen Sportlern entsteht halt immer.
Wer plant, im Mai am 7. und 8. zu unserem OMR-Festival zu kommen, aber noch keine Unterkunft hat, der sollte jetzt vielleicht etwas besser zuhören, denn wir bemühen uns stark, da zu helfen, und zwar mit unserem Partner HRS. Es gibt unter hrs.de/OMR jetzt einen eigenen Bereich, wo ihr euch Hotels oder andere Übernachtungsmöglichkeiten suchen könnt. Das Ganze wie immer bei HRS mit Vorteilsraten für registrierte Mitglieder, mit Miles & More, mit Bahnbonuspunkten bei jeder Buchung und so weiter. Außerdem bietet HRS eine ganze Reihe an Green Stay Hotels. Das sind verschiedene zertifizierte Hotels, die Nachhaltigkeits- und Umweltfreundlichkeitsstandards erfüllen. Zusätzlich kompensiert HRS alle CO2-Emissionen, die rund ums OMR-Festival über die HRS-Plattform abgewickelt werden. HRS ist der digitale Experte für Geschäftsreisen, natürlich nicht nur zu uns, sondern generell überall hin, weit über das Festival hinaus. Wer Geschäftsreisen tätigt, sollte sich einfach genauer mit HRS auseinandersetzen. Wer HRS noch nicht kennt, für den könnte unser Festival ein guter erster Kontaktpunkt sein. Wie immer bei HRS, einfach, flexibel und digital unter hrs.de/omr. Zurück zum Podcast. Sag mal, im Basketball ist jetzt ja in den letzten Jahren extrem viel passiert, weil die so super analytisch geworden sind. Ne? Früher hat man immer versucht, irgendwie nah am Kopf die Punkte zu machen. 2 Punkte, dann hat man verstanden, okay, ein Dreier werfen ist irgendwie sinnvoller. Und auch die Quoten gehen hoch und also sehr viel so Sports Analytics. Guckst du auf Tennis auch so oder fragst du dich jetzt so, okay, was kann ich irgendwie an analytischen Eckdaten, KPIs, wie kann ich versuchen, Tennis nochmal anders zu verstehen, weil das im Basketball ja so offenkundig das ganze Spiel verändert hat?
Ich glaube, Mannschaftssportarten generell sind mehr statistische Sportarten, glaube ich, weil du kannst mehr machen. Tennis ist eine 1-gegen-1 Sportart, es ist eine Sportart, wo du mehr auf deinen Instinkt hören musst auch, glaube ich. Schwierig, weil du musst gegen verschiedene Gegner musst du eigentlich einfach verschieden spielen. Ne? Also wenn du zum Beispiel gegen Rafa Nadal spielst oder wenn du gegen Novak Djokovic spielst, das sind 2 verschiedene Typen. Ne? Das sind 2 verschiedene Spielarten und da musst du dich auch anpassen. Und das andere ist ja auch, die besten Spieler der Welt passen sich auch immer an. Und
aber guckst du dir die Zahlen an? Also guckst du dir, also machst du das quantitativ oder machst du das aus dem Bauch?
Das mache ich schon. Ich schaue mir schon Statistiken an. Das mache ich schon. Aber ich glaube, das bringt mehr in Mannschaftssport. Es bringt mehr im Fußball, es bringt mehr im Basketball. Das glaube ich schon.
Okay, das heißt irgendwie so die Idee zu sagen, wie viele Tage Pause braucht man zwischen Turnieren, das irgendwie alles, stelle ich mir so vor. Oder auch.
Ach so, ja, aber das teilweise können wir gar nicht mitentscheiden. Weil wir haben einen Spielplan, den wir halt spielen müssen. Wir haben die 4 Grand Slams, die wir spielen müssen oder spielen wollen auch. Wir haben die 9 Master Series, die von der ATP als Pflichtturniere gesehen werden. Dann müssen wir im Jahr, glaube ich, 2 500er noch spielen oder 3 500er noch spielen. Das heißt, das Jahr ist schon voll. Du spielst 18, 19 Turniere, wo du gar keine Wahl hast.
Aber zum Doppel spielen, also ich hatte irgendwie mal wahrgenommen, Roger Federer spielt bewusst wenig Doppel, weil ihm das einfach gar nicht
ich so spiele, aber ich spiele aber auch kein Doppel. Ich spiele nur Doppel, wenn es mit meinem Bruder ist oder wenn mein bester Freund Marcelo Mello mich irgendwie bittet, mal mit ihm Doppel zu spielen, weil er keinen anderen Partner gefunden hat oder irgendwie sowas. Oder ich spiele jetzt Doppel, wenn ich lange kein Turnier mehr gespielt habe und dann als erstes Match irgendwie mal reinkommen möchte. Das mache ich schon, aber ich sage jetzt nicht, dass ich mich auch in meiner Karriere aufs Doppel konzentriert. Ich habe noch, glaube ich, habe einmal in meiner Karriere Doppel gespielt bei einem Grand Slam. Und das war, als ich 19 war. Also das ist jetzt nicht, also Doppel ist wirklich nicht.
Okay, also, aber generell dachte ich, es wäre naheliegend im Tennis auch noch analytischer ranzugehen. Im Baseball ist es ja auch richtig krass, da hat es ja angefangen mit diesem Moneyball, wo sie genau gucken. Mittlerweile gibt es ja auch alle Arten von Messungen.
Ja, aber nochmal, also aber jeder einzelne Sport, den du genannt hast, ist eine Mannschaftssportart.
Ne? Baseball und, ist also so eine Mischung.
Ja, aber trotzdem, du hast da Prozente, du hast da Schlagprozente, du hast da verschiedene Positionen. Im Tennis bist du 1-gegen-1. Im Tennis hast du einen Gegner und dich selber. Und wenn du einen schlechten Tag hast, hast du einen schlechten Tag, da wirst du nicht gewinnen. Also egal, wie viel analytische Sachen du mit dir angeschaut hast, du wirst auf dem Platz nicht gewinnen, wenn du einen schlechten Tag hast.
Petkovic hat jetzt gerade gesagt, das ist ein Psychopathenspiel am Ende.
Tennis, glaube ich, psychologisch ist einer der schwersten Sportarten auf der Welt. Das stimmt schon. Ich glaube, mit Golf auch ist es schon extrem schwer, weil du kannst dich auf niemanden verlassen. Du bist komplett alleine. Du hast keinen Trainer auf dem Platz, du hast keine Mitspieler auf dem Platz, du bist komplett alleine. In den größten Momenten weißt du, dass du die Arbeit hinter dir hast, aber wenn du irgendwie einen Matchball bei einem Grand Slam-Finale hast oder bei einem Olympia-Finale, zitterst du trotzdem. Also das kann ich dir garantieren. Ich war da. Deswegen... Ja, also
hast mental. Hast du auch einen Mentaltrainer und sowas? Also ist das für dich ein relativ großes Element des Trainings, wirklich auch mental, um sich psychologisch vorzubereiten?
Ja, auch. Habe ich sogar. Also ich habe nicht Mentaltrainer, sondern nur eine Sportpsychologin mehr, mit der ich zusammenarbeite, um in den wichtigsten Momenten einfach bei mir selber zu bleiben. Das habe ich schon. Aber jeder hat seinen eigenen Weg. Ne? Also Novak zum Beispiel ist extrem mit der Natur verbunden. Ne? Also der versucht die Energie von Bäumen, Pflanzen und so weiter zu nehmen. arbeitet auch mit einem Menschen zusammen, der irgendwie ihm Energie geben soll. Rafa ist da mehr entspannt. Rafa ist eher in seinem Umfeld dann. Er spielt dann ein Boardspiel. Er ist sehr superstitious, sag ich mal so. Bei ihm muss der Schuh immer gerade stehen, die Flaschen müssen immer gerade stehen und so weiter. Das ist für ihn das, was für ihn richtig ist. Federer ist, glaube ich, eher das Gegenteil. Federer versucht es mit Absicht zu machen, dass er gar keine Macken hat. Also wirklich alles komplett anders machen als am Tag davor. Deswegen muss man immer für sich selber das Richtige finden. Man kann nicht sagen, okay, bei dem funktioniert das, deswegen mache ich das jetzt genauso.
Ein Tennisplatz ist ja eigentlich auch so ein bisschen so ein Catwalk, so eine Bühne.
Hast du schon recht, vor allem in letzter Zeit ist es so geworden.
Absolut, man kann da fast bei keiner Sportart besser auch so Klamotten präsentieren. Mhm. Beim Basketball wird es ja auch so gemacht, aber da müssen natürlich alle irgendwie ihre Uniforms tragen und da geht es dann so ein bisschen um die Schuhe, aber im Tennis kann man echt viel machen. Ist dir das auch während des Spiels so präsent oder denkst du darüber nach?
Ich glaube auch vor allem Adidas ist das genau. Wichtig. Ne? Wir haben jedes Jahr zweimal im Jahr Meetings und gehen die Kollektion durch und sagen, das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Ich habe so ein bisschen ja das Sleeveless zurückgebracht, ne? was so ein bisschen verloren gegangen ist nach der Nadal-Ära. Auf einmal habe ich damit gespielt ein paar Monate lang, auf einmal kommt Nike mit Sleeveless. Ja. Also das war auch für mich so... Wow, okay. Also vor allem meine Sachen kamen sehr gut an. Das war sehr gut verkauft von Adidas auch. Haben wir viel mitgemacht. Ne? Also wir hatten diesen Basketball-Look in Australien, dann habe ich Sleeveless noch gespielt, Monate danach. Und auf einmal bei Roland Garros spielt mal Nike alles Sleeveless. Habe ich mir auch so gedacht. Interessant. Ne?
Aber man hat also offensichtlich Impact. Ne? Also
man hat schon Impact und ich glaube auch, am Ende des Tages, wenn die Sachen verkauft werden und wenn Adidas davon gut lebt, sieht man, dass das funktioniert. Und auf einmal fängt Nike an, das nachzumachen. Auf einmal fangen andere
Firmen
das an.
Aber machst du Gedanken drüber? Also denkst du ja schon mehr so drüber nach, was ziehe ich für Klamotten an, was ziehe ich für Socken an? Sleeveless war ja auch...
Es gibt Sachen, die mir gefallen, es gibt Sachen, die mir nicht gefallen. Ich hab auch mal, glaube ich 2017 war das, bei den US Open hatte ich mal diesen Björn Borg-Look. Ne, mit den langen Strumpfsocken, mit diesem Poloshirt gestreifen, obwohl Björn Borg nie in Adidas gespielt hat, sondern war immer vieler, hat Adidas diesen Björn Borg-Look gemacht mit Pharrell Williams zusammen damals. Es gibt schon so richtig freaky Sachen, es gibt schon so verrückte Sachen, aber es gibt auch dann Sachen, die ich extrem mag. Ich liebe den Sleeveless-Look, ich liebe es, das Gefühl zu haben, dass du Freiraum hast, dass du irgendwie dieses junge Wilde irgendwie noch so ein bisschen hast und das im Tennis ja nicht als typisch da ist. Ne? Also früher musste man immer alles in weiß spielen, dann musste man ein Poloshirt spielen und jetzt habe ich das Gefühl, man kann alles machen und warum probiert man nicht Sachen aus?
Ich meine, Tennis ist ja auch ein Paradies, so, wahrscheinlich aus diesen Gründen für Luxusuhren. Finde ich auch total interessant, was da abgeht. Also ich meine, du hast ja auch schon verschiedene Partnerschaften gemacht. Ja. Es gab sogar, glaube ich, schon mal eine Richard Mille.
Richard Mille war ich 3 Jahre zusammen. Ja. Ich hatte auch meine eigene Uhr bei Richard Mille.
Was ja schon krass ist.
Ja.
Das war eine Uhr, die dann irgendwie am Ende, wie viel hat sie gekostet? 200.000 oder sowas?
Ich glaube, mehr sogar hat sie gekostet. Okay. Ich hab teilweise bei Richard Mille habe ich mit einer Uhr gespielt, die 800.000 Euro gekostet hat.
So macht man sich da Gedanken?
Nee, weil wenn irgendwas passiert, ist ja nicht meine. Das ist von Richard Mille so die Uhr, weißt du? Aber
so Deals zu machen, also überlegt man sich da auch irgendwie. Ich meine, das ist ja schon eine verrückte Welt, wo man so am Ende alles Testimonials für Luxusuhren.
Jetzt bin ich mit Rolex zusammen und ich bin extrem glücklich, weil Rolex ist schon eine Uhr, die sehr viel Geschichte hat in Tennis, die sehr viel Geschichte in der Uhrenwelt hat, das sowieso, aber auch in Tennis. Und da habe ich mir gedacht, zu der Rolex-Familie dazugehören, ist mehr als eine Partnerschaft für mich. Das ist schon eine Familie, das ist schon etwas, wo man sagen kann, okay, Rolex behält die Partnerschaft, auch wenn du zu Ende bist mit deiner Karriere. Ne? Also man sieht, wie viele Ex-Sportler die immer noch haben, wie viele wirklich schöne Partnerschaften die wir auch haben. Und mit meiner Foundation haben die auch sofort gesagt, wir helfen da auch aus. Ne? Das ist schon...
Ein Ritterschlag, oder?
Bitte?
Ein Ritterschlag. Da
das ist mehr als eine Partnerschaft. Das ist nicht einfach nur ein Geldgeber, der uns sagt, okay, hier, tragen wir bitte die Uhr und das war's. Das ist schon eine Partnerschaft, wo auch viel Arbeit drin steckt.
Aber beobachtest du das auch, was so andere Tennisspieler für Partnerschaften eingehen, wer jetzt gerade wie gefördert wird, wer hinter wem steht? Ist das so eine Sache, die man so voneinander weiß?
Ja, ich meine, am Ende des Tages siehst du es ja.
Am Ende des Tages kann man es ja nicht
verstecken. ich glaube, da ist es auch der Job von Sergio und Misha auch so ein bisschen mehr zu wissen, was ist, ja, wo ist das Geld, wo, welche Partnerschaften machen Sinn und so weiter und so fort. Man kann aber auch schon sehen, welche Sportler oder welche Tennisspieler es aufs Geld abgesehen haben. Kann man an den Partnerschaften extrem gut sehen. Und man kann auch sehen, okay, wer möchte wirklich eine Brand, sagen wir so, aufbauen, ne? Und die auch vielleicht nach dem Tennis immer noch da sein wird.
Und das ist für dich auf jeden Fall dann der Weg. Also,
das ist für mich auf jeden Fall der Weg, weil am Ende des Tages die Tenniswelt und die Tennissportart kann ich spielen, bis ich 35, 36, 37 bin. Jetzt spielen die alle, bis ich 40 sind, aber ich weiß es nicht, ob ich das schaffe. Hat man ja nie eine Garantie für. Aber was machst du danach? Danach dein ganzes Leben ja immer noch vor dir. Ne?
Und, Trainer werden.
Ja, aber du möchtest trotzdem für irgendwas stehen. Ne? Du möchtest trotzdem für irgendwas in der Welt stehen. Und ich möchte mehr sein als einfach nur der Tennisspieler, den man jetzt kennt.
Verfolgst du so auch die Karriere, sagen wir mal, Boris Becker zum Beispiel, wo wir gerade drüber sprechen, was macht man nach der Karriere? Das hat jetzt ja nicht so gut funktioniert. Ist das, geht dir das nahe? Ist das für dich, spielt das für dich eine Rolle? Kennt ihr euch gut?
Ich kenne Boris super und das ist für mich auch ein super Typ. Ich kann und werde auch nie schlechtes Wort über Boris sagen. Klar waren Entscheidungen, viele Entscheidungen falsch, das wird er auch selber sagen. Klar waren vielleicht die Menschen, die Businesspartner falsch, mit denen er sich abgegeben hat. Aber Boris als Mensch ist ein 1A-Typ und das ist so. Und in Deutschland ist es ja immer so, wir lieben es ja, sag ich mal so, die bekannten Leute, und wir lieben es ja, die Heroes so ein bisschen runterzumachen. Und das ist klar, dass das mit Boris jetzt schon oft passiert ist.
Und du hast, du hast ja selber auch keine Angst, dich zu zeigen. Machst du da auch irgendwie Fernsehsendungen, du gehst irgendwie schon noch raus und versuchst jetzt wirklich auch selber eine erkennbare Marke aufzubauen, auch auf die Gefahren, dass man dann halt noch mehr auch sowas abkriegen könnte wie Boris jetzt.
Gut, ich werde es auch abkriegen. Also ich werde es immer abkriegen. Ich hab das auch schon oft genug in meiner Karriere bekommen, aber am Ende des Tages, die Medien heutzutage, das habe ich ja oft gesagt auch schon, die Geschichte ist wichtiger als die Wahrheit teilweise. Wie viele Blätter verkauft werden, wie oft die Story angeklickt wird, ist teilweise viel, viel wichtiger, als was die Wahrheit eigentlich ist. Ich habe jetzt lustigerweise auf Netflix den Luis Figo-Film gesehen. Es ist ja Wahnsinn, das hat ja damals schon angefangen. Also wie viel da gelogen wurde, wie viel da wirklich der eine verarscht den anderen. Diese Marca oder irgendwie
diese
sowas.
Diese spanische Sportzeitung.
Genau. Was die da alles geschrieben hat, und die sagen ja auch öffentlich, das war gelogen, das war frei erfunden. Also die sagen es ja.
Da gibt es den Wechsel, ja, glaube ich, zwischen von Real zu Barca oder so.
Genau, ja. von Barca zu Real. Ja, ja. Die sagen das ja öffentlich, die sagen ja, das war frei erfunden, aber das war die Geschichte halt. Und das hat jeder gelesen in Spanien. Dann denke ich mir auch so, wie oft das bei mir passiert ist, wie oft das bei anderen Sportlern passiert ist, das ist ja Wahnsinn.
Wie wichtig ist für dich sozusagen über Social Media, über Insta oder so, eine eigene Geschichte zu erzählen?
Ja, aber teilweise darfst du ja deine eigene Geschichte gar nicht erzählen. Ne? Weil ich habe das oft gesagt, du darfst teilweise gar nicht öffentlich sagen oder öffentlich so sein, wie du es sein möchtest. Du musst immer alles korrekt sagen. Du musst immer dich korrekt präsentieren. Da bin ich überhaupt nicht der Typ für. Ich bin nicht der Typ, der immer alles so sagt, wie es ihm vorgeschrieben wird. Ich bin nicht der Typ, der sich immer so präsentiert, wie ihm das vorgeschrieben wird. Ich möchte ich sein. Und das darf man heutzutage gar nicht, weil auf Social Media hat jeder eine Meinung, außer eigentlich du selber. Du selber darfst zu dir eigentlich gar keine Meinung haben.
Aber machst du dir viel Gedanken? Also ist das für dich ein Instrument sozusagen, wo du ja offensichtlich mit einer Marke auch bauen kannst. Ich meine, da folgen dir fast 2 Millionen Menschen. Denkst du dir so strategisch drüber nach?
Ja, auch. Aber Instagram ist, glaube ich, mehr für die Fans. Das ist mehr für die Fans. Das ist mehr für die Leute, die vielleicht von deinem Leben ein bisschen ja was mitbekommen möchten. So. Klar weiß ich, dass Instagram und Social Media generell jetzt gerade für Firmen extrem wichtig ist, für Businesspartner extrem wichtig ist. Aber für mich ist die reale Welt und wirklich so Gesprächsinterviews, Fernsehauftritte und sowas, das ist für mich schon, glaube ich, wichtiger.
Okay, das heißt, irgendwie, du bist da jetzt auch nicht so aktiv, dass du überlegst, was poste ich jetzt und guckst nach, wie viele Leute haben es geliked, was gab es für Kommentare, was machen andere?
Nee, die Kommentare, wie viele Leute es geliked haben und was für Kommentare es gab, schaue ich mir überhaupt nicht an, weil am Ende des Tages würde ich ja depressiv werden, glaube ich. So, ne, also, Aber klar, man möchte schon die Fans vor allem, ich denke da mehr an die Fans, wenn es zu Social Media geht. Ich möchte schon einen Einblick in mein Leben geben und zeigen, wie und was ich mache. Und für die Leute, die es halt nicht so mitbekommen, dass die halt wenigstens durch Instagram sehen, wie mein Leben aussieht.
Ich dachte, irgendwann kommt vielleicht die große Kollaboration mit Paul Ribke.
den habe ich kennengelernt auch. Sehr, sehr lustiger Typ.
Er hat ja einige Weltmeister miterlebt. Er war ja irgendwie dabei bei 2014, dann Nico Rosberg.
Ja, das stimmt. Ja, vielleicht. Mal schauen, okay. Ich schließe nicht aus.
Paul, hörst du das? Das wäre doch eigentlich ganz geil.
Er ist super Typ, er ist super lustig auch. Und
er hat den Social Media Touch.
Und mit dem kann man auch viel machen, ne? Also das stimmt schon.
Unser Partner, die TK, also die Techniker Krankenkasse, die haben neben vielen anderen Leistungen auch einen Preis, einen Award, den sie vergeben, gemeinsam mit dem Handelsblatt. Und zwar geht es darum, Firmen auszuzeichnen aus dem Gesundheitssegment. Startups, vor allen Dingen junge Firmen, die helfen dort, Innovationen reinzubringen, das Gesundheitssystem voranzubringen, zu digitalisieren möglichst. Wer so etwas macht von euch, wer zuhört, sagt, okay, ich habe eine junge Firma, ich bin genau in dem Bereich tätig, ihr könnt gewinnen. Ihr könnt beim sogenannten Health E Award gewinnen. Ihr müsst euch nur bewerben, bis zum 3. Mai geht das noch. Dann gibt es einen Preis, der wird verliehen hier in Hamburg am 10. Oktober. Man bekommt zum Beispiel ein Media- und Kommunikationspaket von OMR im Wert von 10.000 Euro, wenn man dort auf den ersten drei Plätzen liegt und vieles mehr. Also ziemlich einfach teilzunehmen. Ihr müsst nur in dem Bereich tätig sein, Unterlagen einreichen, die sind aber relativ schlank. Alle Informationen dazu findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Findet ihr auch unter health-i.de, also health-der-deutsche-buchstabe-i.de oder in einem extra dafür aufgeschriebenen Artikel auf omr.com. Haben meine Kollegen nochmal aufgeschrieben, wer zuletzt so gewonnen hat, was man da genau tun muss. Einfach googeln, OMR, Health-i, werdet ihr alles finden. Ich hoffe, wir sehen uns im Oktober bei der Preisverleihung hier in Hamburg auf der Bühne. Zurück zum Podcast. Sagen wir mal über Tennis selber. Machst du dir viel Gedanken über die Sportart, wie man die weiterentwickeln müsste? Im Golf gibt es gerade ganz große Entwicklungen, dass sozusagen auf einmal sich ein eigener Verband abspaltet. Oder ist es das, du sagst einfach, nee, das, der Rahmen wird mir vorgegeben, ich bin der Spieler? Oder bist du da schon so, dass das in
ein paar Regeln ändert? Am Ende des Tages wird ja viel darüber geredet. Jetzt auch diese ganze von Novak gestaltete PTA oder wie die auch immer heißt, weiß ich gar nicht. Darüber wird ja viel gesprochen. Und die Tennissport muss sich weiterentwickeln, das ist ganz klar. Wir verdienen sehr gut in unserer Sport. Also davon gar nicht irgendwie falsch.
Aber auch nur die Top 30, sehen. Danach wird es schwierig, ne?
Die Top 30. Ich kann mich nicht beschweren, das ist überhaupt falsch, sich zu beschweren, so, ne? Aber von der Prozentzahl, von dem, was die Turniere verdienen, von dem, was die Veranstaltungen verdienen und so weiter und so fort, ist Tennis schon einer der, glaube ich, kleinverdiensten Sportarten, die es auf der Welt gibt. Ne? Also, ich glaube, im Gegensatz zu Basketball, Fußball,
sag mal, das ist krass, dass
NHL, NFL, Golf und sowas, sind wir wirklich prozentmäßig die tiefsten.
Beispiel, also ich glaube, Rafael Nadal, Career Earnings mit Tennisspielen, so 140 Millionen. Mm. Es gibt in der NFL irgendwelche Quarterbacks, die haben, weiß ich nicht,
also ja, NBA, Spiel, schau dir NBA.
250 Millionen, also da gibt es eine Viertelmilliarde.
Schau dir mal Jimmy an. Jimmy ist einer meiner besten Freunde jetzt geworden, aber der verdient 180 Millionen in 4 Jahren.
Ja, absolut,
also
ja.
Ich hab keine Chance, 180 Millionen zu verdienen in 4 Jahren. Aber das ist auch, ich darf mich aber trotzdem nicht beschweren. Das ist Beschweren auf einem hohen Niveau, aber halt prozentemäßig sind wir halt trotzdem sehr, sehr tief. Ne? Also bei Grand Slams verdienen wir wirklich, glaube ich, unter 8%.
Aber ist es nicht auch ein Problem, dass vor allem nur die Top-Spieler, ich meine, es wäre doch für den Sport auch viel besser, wenn da, sagen wir, die ersten 200...
Ja, aber dafür müssen wir mehr Geld machen generell. Ne? Also du kannst ja nicht sagen, okay, wenn du in der ersten Runde verlierst, verdienst du 30.000, wenn du das Turnier gewinnst, verdienst du 50.000. Das geht ja auch nicht. Ne? Also du musst ja schon eine Erhöhung sein, was das Preisgeld angeht, weil sonst macht es ja keinen Sinn. Deswegen muss halt generell die Prozentzahl und alles muss höher kommen, weil am Ende des Tages, wie schon gesagt, die Top 30, die fühlen sich extrem gut, die fühlen sich extrem wohl, aber danach kommt halt nicht viel.
Beim Spiel selber, also wenn du jetzt irgendwie sagst, die Regeln des Spiels, ich meine beim Basketball, der NBA, da gibt es jedes Jahr oder beim Football auch neue Regeln.
Ja, aber Kontaktsport auch.
Okay, aber auch so, es ändert sich schon so ein bisschen was. Ne? Also auch jetzt irgendwie, wie lange man teilweise Shotclock-Zeiten...
Ja, aber das haben wir auch. Wir haben eine Shotclock eingeführt, wir haben Toilettenpause-Regelungen eingeführt und so weiter. du kannst ja nicht die Regeln verändern, okay, du spielst jetzt auf einmal nur noch mit einem Ausschlag und die Linien werden verkürzt und so weiter und so fort. Das Tennisspiel muss ja bleiben. Also, ne, dass du zwei Aufschläge hast, dass du bis sechs spielst und dass du zwei Sätze gewinnen musst, das muss ja bleiben. Die kleinen Regeln, die können sich verändern und die verändern sich auch. Wir haben eine Shotclock, wir haben die Toilettenpausenregeln, wir haben, ich weiß es jetzt nicht mal aus dem Kopf heraus, aber es verändern sich schon Dinge. Bei Grand Slams werden jetzt im fünften Satz werden Tiebreaks gespielt, ne? Und das sind schon Veränderungen, die groß sind. Davis Cup wird jetzt nur noch Best of Three gespielt. Wir spielen jetzt nicht mehr diese Heim- und Auswärtsspiele, sondern wir spielen vieles an einem Ort. Wir haben jetzt hier vier Mannschaften da in Hamburg. Das ist schon eine Veränderung und der Tennissport verändert sich schon. Aber an sich die generellen Regeln und wie der Tennissport generell gespielt wird, das muss ja immer bleiben.
Was waren eigentlich so jetzt über deine Karriere bislang so die krassesten Momente außerhalb des Tennis, die dir ermöglicht wurden, weil du so gut Tennis spielst? Also ich habe gesehen, es gibt so Bilder, wo du mit Jay-Z rumhängst und so. was sind so die Momente, wo du sagst, okay, das war jetzt krass?
Ja, es ist nicht, sind nicht mal Momente, sondern es sind Bekanntschaften, die halt die krassesten sind, wie du selber gesagt hast. Jay-Z, auf einmal bin ich eingeladen zu diesem 40-40 Club in New York, zu seinem Geburtstag von seinem Club, hänge dann mit ihm auf einmal ab. Ne? Also das war schon so, okay, ein bisschen surreal. Ne? Freundschaften auch, wie mit Jimmy, Freundschaften wie mit anderen Fußballspielern und so weiter.
Das hast du da so, wer ist da so bei dir eng?
Ja, Jimmy, glaube ich, von den Sportlern ist schon sehr extrem eng. Für mich immer noch eine sehr enge Person ist Roger, muss ich auch wirklich ehrlich sagen. Er hat mir viel geholfen in meiner Karriere. Fußballspieler, die ganzen Bayern-Jungs, Thomas Müller, habe ich ein bisschen Kontakt mit. Aber dann vor allem die AS Monaco-Jungs, ne? Kevin Volland, Nübel.
Ach, weil ihr in Monaco zusammen rumhängt?
Also wir hängen alle zusammen rum. Wir haben bei WhatsApp so eine Gruppe, die heißt Stammtisch, Monaco Stammtisch. Das sind die ganzen Fußballer, die bei Monaco spielen, die ganzen Formel-1-Fahrer, also sprich Hülkenberg, ein paar andere Jungs. Da haben wir, da haben wir Robert Geis noch in der Gruppe.
Wirklich?
Ja, der ist, muss ich sagen, einer der lustigsten da.
Das kann ich mir vorstellen, das glaube ich.
Ja, der ist schon sehr lustig,
was das angeht. Das ist eine so deutsche Monaco, die zusammen
Ja, Wahnsinn. Der hat uns jetzt auch alle zum Oktoberfest eingeladen, hat mir gestern geschrieben, ob ich Samstag mit ihm zum Oktoberfest möchte. Da habe ich ihm geschrieben, ich bin schon in Hamburg leider, aber danke für die Einladung. Deswegen, wir haben schon eine lustige Gruppe.
Okay. Du hast vor kurzem das Thema Diabetes öffentlich gemacht. Ich finde das natürlich super, du hast eine Stiftung dazu gegründet und eigentlich ist es ja genauso die Chance, du hast diese große Bühne, Tennis, Runway, haben wir gerade darüber gesprochen, da was für zu machen. Warum ist das so lange so schwer gefallen?
Weil ich mich sehr lange damit unwohl gefühlt habe. Ich habe es mit 3 bekommen, ich war halt in der Schule und als Jugendlicher immer anders. Ne? Ich musste mich immer spritzen, ich hatte Messgeräte, die ich benutzen musste und so weiter und so fort. Und ich habe mich damit sehr unwohl gefühlt, glaube ich auch, weil ich, als ich zum Gymnasium gewechselt bin, bin ich hier in Hamburg zum Sportgymnasium gewechselt, wo ich halt der einzige Tennisspieler war und alle anderen Fußballer waren. Da wurden auch teilweise meine Geräte kaputt gemacht und so weiter. Und deswegen...
Das ist total krass, das eigentlich.
Ja, habe ich mich einfach sehr unwohl gefühlt mit der ganzen Sache. Und da habe ich mir irgendwann gedacht, so... Plus dazu kommt auch noch, mir wurde immer gesagt, dass ich es nie schaffen werde mit Diabetes. Von verschiedenen Ärzten, von verschiedenen Spezialisten irgendwie haben die gesagt, ja, Leistungssportler mit Diabetes ist ja unmöglich. So. Und da habe ich mir irgendwann gedacht, so, okay, ich bin Nummer 2 der Welt, ich bin Olympiasieger, ich kann eigentlich anderen helfen, was das angeht. Ich kann anderen Mut machen, ich kann einfach so ein bisschen so der Messenger sein, was das Thema angeht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich fühle mich jetzt wohl, ich bin 25 Jahre alt und ich möchte anderen Kindern, vor allem auch anderen Eltern helfen und zeigen, dass das mit Diabetes alles möglich ist. Und deswegen habe ich es öffentlich gemacht.
Es gab aber so eine Situation, im Nachhinein ist mir das klar geworden, wo du irgendwie am Platz auf dein Handy geguckt hast und alle dachten, was ist denn mit dem los?
Nee, ich habe ja nicht auf mein Handy geguckt, ich habe ja auf mein schwarzes Diabetesgerät geguckt.
Genau, aber alle dachten damals, das ist dein Handy und haben gesagt, okay, Arroganzanfall, der guckt auf dein Handy und dabei dachte ich mir, okay, krass, dass du das damals trotzdem noch irgendwie nicht sagen wolltest.
Wie schon gesagt, ich habe mich wohl gefühlt, jahrelang, wirklich immer damit gekämpft und ja, dann irgendwann...
zum Beispiel, ich meine, der war ja auch mal eine Weile, warst du bei ihm im Management, ne, bei Roger Federer. Hast du mit dem mal drüber gesprochen? Hat der dann nicht gesagt, ey, kannst du doch machen?
Ja, dort wurde es halt immer so ein bisschen businessmäßig gesehen und so weiter. Und da, ich habe mich immer unwohl gefühlt, Diabetes irgendwie als Businessstrategie zu nehmen. Ne? Wenn, dann möchte ich es wirklich machen, um Menschen zu helfen. Und ja, das ist ja nur der eine Teil, wirklich der Messenger zu sein und so weiter. Der andere Teil ist ja wirklich, wenn ein Kind in Afrika oder in verschiedenen asiatischen Ländern Diabetes bekommt, ist innerhalb von ein paar Tagen und vielleicht Wochen tot, weil es halt einfach nicht die Vorräte, es hat kein Insulin, es hat keine Messgeräte, es hat einfach nicht, sag ich mal so, die Vorräte, um am Leben zu bleiben. Und ich möchte halt wirklich, dass jeder auf der ganzen Welt die Chance hat, mit Diabetes ein vollständiges Leben zu führen. Und das ist momentan leider, wir leben in 2022, leider immer noch nicht der Fall. Ne? Und da möchte ich schon ja eine Hilfe sein.
Also finde ich top. Und deswegen auch die Stiftung, ist das irgendwie, weißt du, wie die Arbeit, oder wie ist die aufgesetzt? Also du schiebst da Geld rein und dann, welche Projekte werden da gefördert?
Naja, am Ende des Tages, momentan ist immer noch am Anfang. Wir haben verschiedene Events, wir veranstalten verschiedene Events. Ich habe natürlich auch selber da Geld reingesteckt und so weiter. Sammeln natürlich immer noch extrem viel. Wir werden viele Events bis zum Ende des Jahres immer noch machen dafür. Unser erstes Ziel ist zum Beispiel jetzt, die nötigen Vorräte an die Ukraine auch zu schicken, weil momentan, ja, es ist da ein bisschen schwierig, was das angeht. Wir kennen das Thema alle. Damit fangen wir an. Danach natürlich die nächsten Schritte sind auch die afrikanischen Länder, was das angeht. Dann möchte ich natürlich auch viele Dinge ansprechen. Ich möchte mich mit vielen diabeteskranken Kindern treffen, mit vielen Eltern treffen und einfach die Message da so ein bisschen rausschicken, raussenden, dass das alles geht. Und ja, mal schauen, wie die nächsten Schritte dann sein werden.
So, was ist es eigentlich mit Tennisspielern und Vätern häufig? Also ich habe das Gefühl, hast du das NDA, das Agassi-Buch gelesen?
Das habe ich gelesen, ja.
Das Open, das ist ein krasses Buch. Da geht es um Vater, dann gibt es ja in Deutschland die ganze Steffi Graf und Vater-Geschichte. Es gibt 1000 Beispiele. Warum ist das so krass mit Tennisspielern und die Beziehung zu Vätern?
Ja, aber man muss auch die Väter unterscheiden können. Also man kann nicht alle in einen Topf schmeißen. Also bei mir ist es ja auch wirklich so, dass mein Vater früher Tennisspieler war. Ja. Das ist der große Unterschied. Der versteht das Tennisleben, der versteht, dass ich in Ruhe gelassen werden muss. Der versteht, dass wir uns auf dem Tennisplatz treffen, aber dann die nächsten 22 Stunden nicht meine Ruhe haben möchte. Und das ist für ihn auch völlig okay. Bei vielen Eltern, Kindern, Beziehungen ist es halt anders. Die möchten das ganze Leben kontrollieren. Die möchten kontrollieren, mit wem du befreundet bist. Die möchten kontrollieren, mit wem du eine Beziehung führst. Die möchten kontrollieren, zu welchem Dinner du gehst. Die möchten teilweise kontrollieren, wann du schlafen gehst und so weiter und so fort. Bei mir wäre das der Fall, würde ich durchdrehen. Also ich bin schon ein sehr lebensfroher Mensch, was das angeht. Ich mag es auch mal in ein Restaurant zu gehen. Ich mag es auch mal mit meinem Freund zu sein. Ich mag es auch mal Spaß zu haben. So. Und das versteht er auch. Ohne das würde ich durchdrehen.
Aber es ist schon so, dass, sagen wir mal, super Tennisspieler am Ende scheinbar auch häufig zumindest eine enge Beziehung haben zu ihren Vätern oder diese Väter irgendwie sie dahin bringen können.
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt damit was zu tun hat. Also die besten Tennisspieler, so Federer, Nadal, haben mit dem Vater gar nichts zu tun. Nadal hat jetzt einen Onkel gehabt.
Ja, genau,
also Familien. Bei Novak ist es auch so, dass die Familie sehr eng war und dann ein bisschen auseinandergegangen ist. Also musst eine gewisse Mentalität haben. Du musst eine gewisse Stärke in dir selber haben. Und ja, ich weiß jetzt nicht, also klar, bei mir hat mein Vater geholfen. Das ist gar keine Frage. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt der wichtigste Punkt ist, um Profi-Tennisspieler zu werden, dass du mit deinem Vater irgendwie 30 Jahre lang rumreisen musst. Also,
du hast jetzt gerade gesagt, du hast irgendwie auch Bock, so ein bisschen am Leben teilzunehmen. Trotzdem habe ich das Gefühl, so als wir jetzt irgendwie den Termin hier heute ausgemacht haben, man muss jetzt auf dich nicht besonders aufpassen, weil dann war die Frage, kommst du zu uns ins Büro hier in Hamburg? Mhm. Und dann, nee. Also der Alex, der verlässt auf gar keinen Fall irgendwie die Anlage. Der ist auf der Anlage, der will da auch gar nicht raus, der will nur Tennis spielen, der will hier irgendwie bloß nicht in die Stadt gehen.
Ja,
der will
also ich habe, also um ehrlich zu sein, ich habe ja auch nicht so viel Zeit. Ne? Also ich trainiere, ich habe vorher Fitnesstraining gemacht, ich habe mit meinem Physio gearbeitet, jetzt spreche ich mit euch und von euch aus gehe ich direkt auf den Platz. Das heißt, ich habe bei so einem Turnier, vor allem bei einer Vorbereitung für so ein Turnier, vor allem dass ich 4 Monate raus war, habe ich jetzt auch nicht besonders die Zeit, was anderes zu machen. Ne? Das ist schon was anderes. Ich wäre lieben gerne zu euch ins Büro gekommen.
Nein, das ist kein Vorwurf.
Ich würde jetzt euch lieben gerne auch mal besuchen kommen, wenn das jetzt irgendwie so
nein,
ist.
Nein, du hast nicht gemeint. Das war nur so krass, denn also du bist ja wirklich sehr diszipliniert.
Ja, ich möchte mich vorbereiten. Ich möchte hier spielen. Das ist für mich die Hauptsache.
Also das heißt, du bist auch irgendwie jetzt feiern oder so, wenn du jetzt in der Stadt bist?
Nee, das mache ich jetzt nicht. Nein,
also
nein.
Auch generell, also gibt es irgendwelche Lieblingsturniere, auf die du fährst, weil das irgendwie so ein geiles Umfeld hat oder so?
Ja, aber das Umfeld heißt ja nicht, dass ich feiern gehe. Das Umfeld ist einfach nur, ich liebe Madrid zum Beispiel, weil ich dort 2-mal gewonnen habe, 1-mal Finale gespielt habe und ich das Stadion geil finde. Also, ne?
Also was macht ein gutes Turnier am Ende aus für dich? Wo fährst du
vieles.
Denn?
Vieles. Also erstmal gewinnen, hilft immer. Teilweise die Atmosphäre auch. Ich liebe Australien zum Beispiel, dort habe ich auch noch nie gewonnen. Aber ich liebe es einfach dort zu sein. Ich liebe die Menschen, ich liebe die Atmosphäre drumherum. Ich liebe es in der Stadt dort zu sein, abends essen zu gehen und so weiter. Ich liebe Rom zum Beispiel.
Aber es ist wirklich mehr so die Stadien, die Atmosphäre in den Stadien, die das ausmacht? Und
nicht nur. Auch das Drumherum. Also wie schon gesagt, in Australien das Drumherum finde ich super. Also ich finde die Stadt super, ich finde die Menschen super und ich finde alles drumherum einfach wirklich entspannt und geil auch, um ehrlich zu sein. Deswegen, es ist nicht nur das Stadion. Die Stadien gefallen dir die, wo du gewinnst. Das ist ganz einfach.
Welches ist das härteste für dich? Turnier?
Härteste?
Ja.
Zu gewinnen?
Wahrscheinlich, ja.
Wahrscheinlich Wimbledon, weil ich auf Rasen nicht
aber
so
meins. Aber alle sagen noch, US Open sei das härteste Turnier. Das habe ich immer so gelesen. Weil da alle so laut sind, weil da so viel Action ist und weil da ständig Flugzeuge sind und so.
Nee, das finde ich gar nicht. Ich finde US Open zum Beispiel eins der entspanntesten. Ich finde, die härtesten beiden sind Roland Garros, weil es am Sand ist, also das physische Turnier, und Australien, weil es da 45 Grad ist. Das sind die beiden härtesten.
Kann man nachvollziehen,
ja. Das sind die beiden härtesten. Und letztes Jahr Tokio war krass. Also Tokio war, wir haben in 40 Grad Hitze, 100% Luftfeuchtigkeit, da waren wir alle tot teilweise.
Wie guckst du eigentlich viel auf die anderen Spieler? Also beschäftigt man sich viel mit den Gegnern und dass du beobachtest, was machen die, wer kommt da jetzt neu rein? Bist du jetzt enger in US Open dran? Und während wir sprechen, laufen ja noch US Open.
Die neuen Spieler, die jungen Spieler, damit beschäftigst du dich, weil die sind halt neu, die anderen kennst du. Ne? Also die neuen, die jungen, damit beschäftigst du dich, glaube ich, schon. Mit dem Alcaraz haben sich, glaube ich, viel beschäftigt in den letzten paar Monaten. Mit Sinner haben sich viele beschäftigt, aber das schon, glaube ich, seit 1-2 Jahren. Also mit den Jungspielern beschäftigen sich alle.
Und machst du dir ein bisschen Sorgen, weil die so stark sind? Ich meine, vor 2 Tagen haben die gegeneinander gespielt.
Sorgen nicht. Am Ende des Tages bringt mich ja niemand um.
Also, ja gut, aber die verhindern, dass du einen Slam gewinnen könntest.
Ja, momentan haben es andere verhindert, sag ich mal so. Ja. Momentan haben immer noch die Novaks und die Raffas auf der Welt verhindert. Nicht
meine, du hast ja Alcaraz noch geschlagen bei French Open.
Alcaraz habe ich geschlagen, Sinner habe ich letztlich aber nicht so oben geschlagen. Also klar, das sind super Spieler, aber bei mich persönlich haben die anderen beiden ein bisschen verhindert bis jetzt.
Was müsste man in Deutschland tun, damit Tennis hier wieder nach vorne kommt? Weil hier ist es gefühlt nicht
boah,
mehr...
Das ist eine Frage, da könnte ich dir jetzt ein Buch drüber schreiben, um ehrlich zu sein.
Sag mal, den Top-1 Wunsch von dir.
Dass sich die Mentalität ändert.
In Deutschland?
Ja.
Gegenüber Tennis?
Gegenüber Sport generell. Ehrlich zu sein.
Du brauchst einfach mehr Sportler, die Bock drauf haben, oder?
Nee, du brauchst mehr Eltern, die dafür bereit sind, etwas aufzugeben.
Okay.
Ja.
Weil es halt so hart ist, auch als
da rein. Weil Prioritäten, ne? Also Prioritäten setzen, die Mentalität dafür haben, wirklich Einsatz dafür zeigen, dass man Tennis spielen möchte. Beim Fußball ist was anderes. Fußball übernimmt der Verein alles, beim Tennis nicht.
Okay, das heißt, du brauchst irgendwie eine Struktur, die überhaupt Stars hervorbringen kann.
Du brauchst wirklich Eltern, die bereit sind, dafür was zu tun.
Ja, ja. Und trotzdem,
was glaube ich, wir in Deutschland nicht so viel haben, ja. Um ehrlich zu sein.
Am Ende kann man fast sagen, dass das Land so ein bisschen zu satt für Profi.
Das Land ist für Fußball gemacht, ja. Nicht für Tennis.
Ja, okay.
Wenn ich das so sagen darf.
Ja, ja. Aber ich meine, man hat ja schon mal gesehen, es geht ja, es ist ja möglich. Also wir haben ja
es geht, aber jetzt mal ernsthaft gesehen, wie viel haben meine Eltern dafür aufgegeben? Wie viel haben meine Eltern dafür gemacht? Das ist was anderes. Also das ist jetzt nicht etwas, was viele machen und machen wollen. Ja, ne?
Ja. Okay. Vielen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank.
Alles klar.
Danke.
Ciao, ciao. Wir arbeiten derzeit wahrscheinlich schon mit fast 100 Leuten jeden Tag daran, am 7. und 8. Mai ein wirklich lehrreiches, informatives, produktives, lebenswertes OMR-Festival hinzustellen für alle, die kommen wollen. Und ihr seid alle herzlich eingeladen, da dabei zu sein. Natürlich. Aber ich weiß, es gibt ein Thema und das ist die Übernachtung hier in Hamburg. Mittlerweile sind Hotels doch teurer als normal. Deswegen haben wir gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung Bremen und mit unserem Partner HRS uns etwas ausgedacht, und zwar Hotelkontingente in Bremen. Der Trick dabei ist, man ist in einer Stunde von Bremen aus wirklich direkt am Messegelände am Hamburger Dammtorbahnhof. Deswegen könnte man ruhig auch günstig in Bremen übernachten und dann pendeln. Das ist unproblematisch. Eine Stunde vom Dammtor aus sind es nur noch wenige Schritte zum Messegelände. Wer die Hotelpreise dort einmal auschecken möchte, findet alle Infos unter hrs.de/omr-bre wie Bremen. hrs.de/omr-bre. Wer sich jetzt fragt, okay, wer sind denn diese Wirtschaftsförderer in Bremen, die das mit möglich machen, der findet alle Infos über den Wirtschaftsstandort Bremen, über die Wirtschaftsförderung Bremen unter wfb-bremen.de. Zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.